Kapitel 15 endet dann, nachdem dieser Kontrast gezeigt wurde, wie diese Schere immer weiter auseinandergeht zwischen den verschlossenen, verbissenen Religionsführern auf der einen Seite und einer verzweifelt schreienden Mutter, die Jesus mit Haut und Haaren vertraut, auf der anderen Seite. Das ist hier schon das Wetterleuchten der Weltmission, wie ein Ausleger geschrieben hat. Die Botschaft von Jesus greift über den Bereich Israels hinaus. Und diese Schere geht dann immer weiter auf. Und schließlich kommt Jesus von der Küste zurück, wieder ins gefährliche Galiläa. Und die Luft wird immer dünner. Er kommt jetzt, nach allem, was man im Zusammenhang sehen kann, an das Ostufer des Galiläischen Meeres zurück, also auf diese Seite hier. Hier wissen wir ja, Herodes Antipas, gefährliches Gebiet, also lieber hier herüber auf das Ostufer, um dort weiter zu wirken. Nahe am Gebirge, also Westabhang des Golangebirges, ist ja hier, geht ja direkt auf den See Genezareth zu. Und jetzt kommt noch einmal so eine große Phase. In unserer Gesamtgliederung haben wir geschrieben, Evidenz, also diese Offensichtlichkeit der überwältigenden Beweise für die einzigartige Macht und Autorität Jesu. Und das ist jetzt nochmal so ein Evidenzblock. Die Taten des göttlichen Heilands und die staunende Menge, das steht hier auch in Vers 31, so dass sich die Menge verwunderte, als sie sah, dass stumme Reden, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen, Blinde sehend wurden und sie priesen den Gott Israels. Sie wissen, da handelt Gott in diesem Jesus. Und er erfüllt das, was zum Beispiel in Jesaja vorausgesagt wird, Jesaja 35, Vers 5. Die Mühelosigkeit der Heilungen, die Menge der Heilungen, die Makellosigkeit der Heilungen, der völlig einzigartige Beweis für die Gottheit Jesu. Und dann kehrt er wieder ans Ostufer zurück. Also die sind da immer schwer unterwegs gewesen, meistens mit dem Boot. Dann kehrt er ans Westufer zurück nach Magdala. Magdala, ja, hier in dem Bereich etwa gelegen. Also jetzt ist er dann wieder im Hoheitsgebiet von Herodes. Und sofort eröffnen die Pharisäer das Feuer für die nächste Runde. Und wir sehen, die Feindschaft wird härter, die Luft wird dünner, die Öffentlichkeit wird kritischer. Und das merken die Zwölf und der Tross, der zusätzlich mit ihnen möglicherweise unterwegs war, natürlich auch. Und jetzt kommen wir auf dieses 16. Kapitel zu. Und es rückt der Zeitpunkt näher, und wir werden das am Schluss sehen. Es rückt der Zeitpunkt näher, wo sie sich entscheiden müssen. Denn es ist nicht möglich, länger unverbindlich mit Jesus unterwegs zu sein. Es steht immer mehr auf dem Spiel und der Kontrast wird auch immer hautnäher gewissermaßen greifbar und erfahrbar. Und so kommt es jetzt in diesem Kapitel 16, das ist die Überschrift, zur ultimativen Entscheidung, Feind oder Fels. Am Ende des Kapitels wird Jesus dem Petrus bescheinigen, du bist ein Fels. Aber auch die Feinde treten immer deutlicher hervor. Verse 1 bis 4, Angriff der Feinde Jesu. Und die Pharisäer, 1 bis 4, und die Pharisäer und Sadduzäer, jetzt kommen die Sadduzäer auch dazu, traten hinzu, versuchten ihn und verlangten, dass sie ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge. Er beantwortete und sprach zu ihnen, am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Am Morgen sagt ihr, heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen. Die Zeichen der Zeit aber nicht. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Punkt. Und er verließ sie und ging davon. Wir merken, der Ton wird rauer. Das geforderte Zeichen. Es ist absurd, nicht? Gerade hat Jesus diese Kaskade beeindruckendster Massenwunder vor den Augen der Leute vollbracht, die sagen, die wollen ein Zeichen. Und jetzt spitzt es sich auch dadurch zu, dass die Pharisäer von den Sadduzäern begleitet werden. Und das ist nun wirklich der gesamte Hohe Rat in Jerusalem repräsentiert. Denn die Pharisäer und Sadduzäer waren die beiden Religionsparteien, die selber untereinander sich nicht einig waren. Aber wenn die jetzt schon gemeinsam auftreten, in 15 war es ja nur die Pharisäer, jetzt die Pharisäer und die Sadduzäer, dann ist wirklich das Drama unmittelbar vor der Tür. Der Unterschied, nur mal ganz kurz in Klammern, die Pharisäer glauben ja an Auferstehung, an Engel. Die Sadduzäer lehnen das alles ab. Das waren die Rationalisten ihrer Zeit. Die Sadduzäer haben auch ganz krass Willensfreiheit gelehrt, die Willensfreiheit des Menschen. Das haben die Pharisäer so nicht gelehrt. Die waren in ihrer Anthropologie, also in ihrem Menschenbild, etwas realistischer. Die Pharisäer waren für die Halacha, also diese mündlichen Überlieferungen. Die Sadduzäer waren eigentlich gegen die mündlichen Überlieferungen. Insgesamt waren die Pharisäer gottesfürchtiger und standen Jesus näher. Und darum war ihre Feindschaft auch verbitterter. Versteht ihr, das ist oft so, das erleben wir häufig, dass Leute, die nicht so ganz so weit von uns entfernt sind, aber trotzdem an bestimmten Punkten eine krass andere Entscheidung getroffen haben, dass die sich durch uns in der Regel viel stärker in Frage gestellt sehen, als Leute, die ohnehin völlig liberal und jenseits von sonst was sind. Also oft ist es so, wenn Leute uns näher stehen, aber trotzdem an bestimmten entscheidenden Weichenstellungen dieser Bruch da ist, dann ist es mit ihnen meistens schwieriger. Und genauso ist es hier. Und das ist schon das zweite Mal, dass sie ein Zeichen von Jesus fordern. In Matthäus 12 war das auch. Aber hier kommt ausdrücklich, was in Matthäus 12 nicht steht, hinzu. Sie versuchen ihn damit. Das heißt, sie wollen ihn zu Fall bringen. Dass man ihn als Zauberer entlarvt oder dass er das, was sie da fordern, doch nicht ganz machen kann oder wie auch immer. Jedenfalls soll sich Jesus vor ihnen ausweisen. Und sie sagen, ein Zeichen vom Himmel. Was meinen sie damit? Sie haben ja vorher gesagt, du tust deine Zeichen in der Kraft von Dämonen. In Matthäus 9, auch in Markus 3, Vers 22 sieht man das. Vielleicht schwingt da der Vorwurf mit, jetzt tu mal ein Zeichen vom Himmel. Oder sie haben Mose im Blick, der das Manna vom Himmel fallen ließ. Also wenn du wirklich der zweite Mose sein willst, dann musst du jetzt mal hier so ein Mose-gestyltes Wunder machen. Einfach nur so Krankenheilung. Sie wollen Jesus irgendwie in die Falle locken. Und Jesus macht das natürlich nicht mit. Sondern was macht Jesus? So interessant. Jesus kapert das Stichwort Zeichen. Wie jemand, der in ein kritisches Interview verwickelt wird und der dann ein Stichwort kapert, um es neu zu besetzen. Jesus kapert das Stichwort Zeichen und macht aus den Zeichen des Himmels die Zeichen der Zeit. Und dann später das Zeichen des Jona. Unser Herr ist immer höchst geschickt vorgegangen in diesen Situationen. Und er sagt, die Zeichen der Zeit, die lassen sich mit, ja, die Zeichen des Himmels, die lassen sich mit Erfahrung deuten. Roter Abendhimmel, schönes Morgenwetter, rot trüber Morgenhimmel, Sturm. Aber Leute, die messianischen Indizien sind ja doch eigentlich auch so eindeutig. Da braucht man doch eigentlich keine tiefere Erleuchtung, um zu sehen, dass ich das tue, was die Propheten vom Messias ankündigen. Und sie bleiben gefangen in ihrer Blindheit. Blinde Blindenleiter, Matthäus 15, Vers 14. Warum? Weil ihr Herz verfinstert ist, Matthäus 15, Vers 19. Und ihre letzte Chance, die letzte Chance der Pharisäer besteht eigentlich darin, dass Jesus ihr Herz diagnostiziert. Und dass in diesen Begegnungen ihnen irgendwas aufgeht. Und wir wissen, einzelne Pharisäer sind ja zum Glauben gekommen. Das ist ihre einzige Chance. Sie fordern ein Zeichen vom Himmel. Und was ihnen gegeben wird, Vers 4, ist das Zeichen des Jona. Jesus hat das Zeichen des Jona schon in Matthäus 12 genauer erklärt. Er sagt dort, das müssen wir kurz klären, weil es da Missverständnisse drüber gibt. In Matthäus 12, Vers 38 folgendes sagt er, wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage im Schoß der Erde sein. Und was Jesus hier macht, ist, dass er die Kreuzigung und Auferstehung vorwegnimmt. Und jetzt ist die Frage, wie ist dieser Zeitraum zu verstehen? 3 Tage, 3 Nächte. Sind das 72 Stunden? Dann käme das nicht hin mit Karfreitag bis Ostersonntag. Und einige haben dann versucht, andere Szenarien zu entwickeln und die Kreuzigung auf den Donnerstag vorzuverlegen. Und es sind alle möglichen Dinge versucht worden, die aber, soweit ich das überblicke, auch nicht richtig überzeugend sind, weil sie doch den Texten hier oder dort ein wenig Gewalt antun. Die beste Erklärung ist wahrscheinlich dieses. Es war in der Tat ein semitischer Ausdruck, den man für jeglichen 3-Tage-Zeitraum verwenden konnte. Es gibt da bestimmte Hinweise in der Definition der Rabbis. Strack Billerbeck hat das genauer untersucht. Der war ein Spezialist, was das Judentum dieser Zeit anging. Und diese Formulierung 3 Tage und 3 Nächte meint nicht automatisch einen 72-Stunden-Zeitraum, sondern das kann einfach jeden Zeitraum von 3 Tagen in unterschiedlichster Länge meinen. Also im Judentum wird ohnehin in der Regel jeder angebrochene Tag als einer gezählt. Und sogar Freitag ging es los, Ostersamstag und dann in den Morgenstunden des Ostersonntag. Also das sind nach jüdischer Rechnung 3 Tage. Und es muss, wie gesagt, diese Formulierung 3 Tage und 3 Nächte in ihrer idiomatischen Bedeutung, also es ist eine feststehende Redewendung, war nicht bedeutend 72 Stunden. Deswegen halte ich es doch für die dem biblischen Text nächste Erklärung, dabei zu bleiben, von Karfreitag bis Ostersonntag. Und wahrscheinlich hat es Jesus hier in dieser Weise gemeint. Auch in den Leidensankündigungen geht Jesus ja davon aus, am 3. Tag aufzuerstehen. Aber man fragt sich, inwiefern können Kreuz und Auferstehung ein Zeichen für Pharisäer sein? Überlegen wir mal, wenn er auferstanden sein wird, ist das der endgültige Erweis seiner Macht, seiner Gottheit? Und inwiefern kann das Kreuz ein Zeichen für die Pharisäer sein? Es führt ihnen ihre eigene Schuld vor Augen. Und es macht ihnen deutlich, was nötig ist vor Gott, wie verschuldet wir Menschen dastehen, um der Rettung von Jesus zu bedürfen. Wir wissen, dass Josef von Arimathea und Nikodemus dabei gewesen sind, Jesus mit zu begraben. Und Leute, jetzt überlegt mal, der Vergleich mit dem Zeichen des Jona taucht die Pharisäer in ein umso grelleres Licht. Denn wie war das mit den heidnischen Zuhörern von Jona? Die sind umgekehrt. Im Gegensatz zu den Juden von Jerusalem und Galiläa, jedenfalls zur Mehrheit. Und dann kommt der Schnitt. Das fällt auf, weil das ganz selten von Jesus berichtet wird, dass er Leute einfach stehen lässt. Und er hat es ihnen jetzt gesagt. Er hat sie ein letztes Mal konfrontiert. Und dann geht er. Es gibt den Punkt, wo eine Diskussion vorbei ist. Es gibt den Punkt, wo man das auch deutlich markieren muss. Bis hierher und nicht weiter. Ihr habt alles gehört, was ihr hören musstet. Und jetzt entscheidet euch. Und jetzt gucken wir wieder aus den Augen der Jünger. Man kann sich die Aufregung vorstellen, unter der sich der Tross jetzt nochmal vom Westufer an das Ostufer zurückzieht. Das steht hier wieder, als seine Jünger ans jenseitige Ufer kamen. Also es geht jetzt wieder in die andere Richtung. Ne? Jetzt ziehen sich, hier war jetzt wieder der große Konflikt, geht es wieder rüber ans Ostufer. Dort war die Tetrarchie des Philippus, die ging also hier hoch, auch Caesarea Philippi lag noch in der Nähe. Also hier war einfach ein sichereres Gebiet, der Philippus war offensichtlich der vernünftigste dieser kleinen Fürsten damals und der hat Jesus auch weitestgehend in Ruhe gelassen. Und jetzt geht Jesus mit seinen Jüngern in Klausur und damit endet unser Text. Wir haben ja heute nur bis Vers 20, Johannes wird dann heute Nachmittag mit Vers 21 weitermachen. Jetzt geht Jesus nochmal mit ihnen in Klausur, erstmal rüber ans Ostufer und er bereitet sie darauf vor. Er will ihnen jetzt helfen, mit dieser Feindschaft, die da immer offenkundiger wird, umzugehen, fertig zu werden. Und nach dem Angriff der Feinde Jesu kommt jetzt 5 bis 12 die Abgrenzung gegen die Feinde Jesu. Als seine Jünger ans jenseitige Ufer kamen, hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen, habt Acht. Und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da machten sich untereinander Gedanken und sagten, weil wir kein Brot mitgenommen haben. Als es aber Jesus merkte, sprach zu ihnen, ihr Kleingläubigen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot mitgenommen habt? Versteht ihr noch nicht? Und denkt ihr nicht an die 5 Brote für die 5000 und wie viele Körbe ihr da aufgehoben habt? Auch nicht an die 7 Brote für die 4000 und wie viele Körbe ihr da aufgehoben habt? Warum versteht ihr denn nicht, dass ich euch nicht wegen des Brotes gesagt habe, dass ihr euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer hüten solltet? Da sahen sie ein. Es ist mal eine schöne Situation, wo sie was kapieren. Da sahen sie ein, dass er nicht gesagt hat, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Also wir merken auch, die Jünger müssen erstmal wirklich durchkommen durch diese ganzen verwirrenden Umbrüche. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir das alles schon so schön aufbereitet im Rückblick haben. Wir haben es viel leichter. Wir haben die ganzen Erklärungen von Paulus und von Petrus. Wir wissen alles, was geschehen ist. Wir haben die 4 Evangelien. Es war für die Jünger viel, viel, viel schwieriger. Und deswegen nimmt Jesus sie jetzt so an die Hand. Und da ist da einmal das doppelt vergessene Brot, also einmal das Brot, was sie vergessen haben, als Reiseproviant mitzunehmen. Und dann zum anderen haben sie vergessen das Brot, was Jesus aus dem wenigen kurze Zeit vorher gemacht hat. Also doppelt vergessen, einmal mitzunehmen und dann sich daran zu erinnern, dass Jesus jederzeit souverän Massen von Brot präsentieren kann. Aber wichtiger als die Frage der leiblichen Versorgung ist die Qualität der geistlichen Nahrung. Und deswegen warnt Jesus jetzt vor der geistlichen Lebensmittelvergiftung. Das ist der lebensgefährliche Sauerteig in den Versen 11 bis 12. Und jeder, der falsche Lehre verharmlost, sollte sich einfach mal diese beiden Verse angucken. Der Sauerteig ist ein Bild für gottlose Lehre und auch gottloses Verhalten. In Israel war er für Speisopfer verboten. Und während der Passahzeit war Sauerteig auch für alles andere verboten. Und warum warnt Jesus ausgerechnet jetzt in dieser Situation nochmal die Jünger vor dem Sauerteig? Weil der Druck stärker wird. Und wenn der Druck stärker wird, das war auch in der Anfangsphase der Reformation so, der Druck wurde immer stärker. Und dann gab es Leute wie Melanchthon und Justus Jonas, die dann teilweise, na, können wir nicht doch irgendwie verhandeln? Und Luther ist fast verrückt geworden. Als sie beim Reichstag in Augsburg 1530 verhandelt haben, musste er auf der Feste Coburg warten, weil er nicht so tief in katholisches Gebiet gehen konnte. Da hätten sie ihn möglicherweise gekidnappt. Und dann kriegte er so Nachrichten, dass Melanchthon an bestimmten Stellen ein bisschen weit auf die zugegangen wäre. Und dann schreibt er den Brief und sagt, hört auf zu verhandeln, Leute. Macht Schluss. Lasst euch nicht über den Tisch ziehen. Und so müssen die Jünger jetzt vorbereitet werden. Und Sauerteig kann schon in kleiner Dosis zerstörerische Wirkung entfalten. Und ihr Lieben, deswegen braucht die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten eine klare Abgrenzung gegen die Feinde Jesu. Und sie braucht zu allen Zeiten eine klare Abgrenzung gegen falsche Lehre. Auch von Leuten, die nicht Feinde Jesu sind, die es gut meinen, aber trotzdem viel Schaden anrichten können. Und das sehen wir hier. Und hier gibt es den Lichtblick, da begriffen sie. Und jetzt, wenn sie begreifen, stehen sie erst recht der geballten Macht des Hohen Rates gegenüber Pharisäer und Sadduzäer. Und die Frage ist, werden sie dem standhalten? Werden sie dem standhalten? Das ist, wir müssen die Situation sehen. Die sind da nicht einfach im Triumphzug mit Jesus durch Galiläa und Jerusalem marschiert und dann war mal so ein bisschen Kreuzigung und Auferstehung und alles war gut. Und das lässt Matthäus eben sehr gut lebendig werden vor unseren Augen. Auch dieser Kampf, auch dieses innere Ringen, auch der Jünger selbst. Und Gerhard Meyer schreibt in seinem Kommentar mit einer kleinen Gruppe, die innerlich verunsichert, in der Erkenntnis mangelhaft und äußerlich bedroht ist. Unter sehr ungünstigen Umständen kommt Jesus ans Oftufer. Und die Frage drängt sich förmlich auf, wie werden es diese Jünger künftig mit Jesus halten? Und damit kommen wir zu einer der spannendsten Stellen im ganzen Evangelium. Ab Vers 13. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war. Also sie gehen jetzt weiter, hier aus diesem relativ sicheren Gebiet im Osten des Sees Genezareth, weiter gen Norden, das sind circa 50 Kilometer. Von hier aus sind es 50, von hier aus wird es noch mehr gewesen sein. Vielleicht knapp 100, vielleicht 80 Kilometer. Vom See Genezareth aus und jetzt hoch nach Caesarea Philippi. Das ist also nicht das Caesarea am Meer, sondern das ist wahrscheinlich eine der berühmtesten Impressionen von Caesarea Philippi, wo dieser Hermonberg sich auch befindet. Dahin zieht Jesus sich jetzt nochmal mit ihnen zurück. Nochmal ein Ortswechsel. Der Ort lag bei der berühmten Jordanquelle. Und hier stellt Jesus ihnen weit entfernt vom Kampfplatz, also etwa 50, 60, 70 Kilometer Abstand, die zentrale Frage, an der sich alles entscheiden wird. Und wörtlich fragt er sie hier, was sagen die Leute vom Menschensohn, wer er sei? So kann man das am besten wörtlich übersetzen. Was sagen die Leute vom Menschensohn, wer er sei? Für wen halten mich die Leute? Und es ist interessant, Jesus fragt, wer er sei, also nach der Identität. Er fragt nicht, was sagen die Leute, was für eine Funktion ich erfülle oder welche Botschaft ich präsentiere, sondern wer er sei. Zachäus wollte Jesus sehen, Lukas 19, wer er ist, Lukas 19, Vers 3. Johannes fasst sein Evangelium zusammen, Kapitel 20, 31. Das alles habe ich euch geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wer ist Jesus? Philosophisch gesprochen, das ist eine ontologische Fragestellung. Es geht nicht nur um eine Funktion, nicht nur um eine Aufgabe. Es ist eine ontologische Aussage. Wer ist Jesus in seinem Wesen? Und das ist die Schlüsselfrage der Evangelien. Das ist die Schlüsselfrage aller Evangelien. Wer ist Jesus? Nicht nur, was lehrt Jesus? Wie handelt Jesus? Nicht nur, was würde Jesus tun? Sondern wer ist Jesus? Und Jesus drängt seine Leute nicht, aber es fällt auf, wie zielgerichtet er sie an diesen entscheidenden Punkt führt. Wenn wir es nochmal zurückverfolgen, in Nazareth hatten sie ihn abgelehnt und bestritten, dass er der Sohn Gottes sei. Und in Kapitel 14, Vers 33, nach dieser Sturmstillung, werfen sich vor ihm nieder und sagen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn, du bist Gottes Sohn. Da blitzt das schon mal auf. Obwohl die Nazarener ihn total abgelehnt haben, du bist Gottes Sohn. Und jetzt in 16, 13, wer sagen die Leute, dass ich sei? Und Jesus stellt den Jüngern zwei einfache Fragen. Die erste Frage, ganz einfach, was sagen die Leute? Und wenn man das so liest, kommt es einem vor wie eine Umfrage des Allensbacher Meinungsforschungsinstitutes, was die da so alles zusammentragen. Ne? Etliche halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Das sagt Volkes Stimme. Und dabei schneidet Jesus auf den ersten Blick gar nicht so schlecht ab. Klammer auf, die Jünger sind so höflich, dass sie die anderen Statements nicht erwähnen. Also seine eigenen Leute haben ja gesagt, seine eigenen Verwandten, dass er irre sei zum Beispiel. Auch im Markus-Evangelium nachlesen. Oder dass er mit dem Teufel im Bunde sei, was die Pharisäer gesagt haben. Also das klammern die hier aus. Das ist eine etwas interessegeleitete Untersuchung offensichtlich. Aber einige sagen, du seist Johannes der Täufer, ein beeindruckender Prophet, fromm, mutig, entschieden. Angesehen. Ein angesehener Mann, aber eben auch ein toter Mann. Inzwischen. Johannes hatte Herodes wegen seines Ehebruchs zurechtgewiesen und er hatte dafür mit seinem Leben bezahlt. Andere sagen, du seist Elia. Immerhin der wichtigste Prophet des Alten Testaments. Und viele Juden erwarteten ja auch, dass Elia wiederkommen würde als Vorläufer des Messias. Also dann wäre Jesus, wenn er Elia wäre, oder ein neuer Elia, der Vorläufer des Retters. Und wieder andere sagen, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Das ist auch nicht schlecht. Und wisst ihr, an diesem Meinungsbild merken wir, wie heftig damals über Jesus diskutiert wurde im Volk. Und fast alle Meinungen werden bis heute über Jesus genauso vertreten. Also das hat sich nicht groß geändert. Nee, die Minderheit hält Jesus für einen etwas naiven, gescheiterten Idealisten, wie Erich Kästner in diesem Gedicht dem Revolutionär Jesus zum Geburtstag. 2000 Jahre sind es fast, seit du die Welt verlassen hast, du Opferlamm des Lebens, du gabst den Armen ihren Gott, du littest durch der Reichen Spott, du tatest es vergebens. Und dann wird diese ganze Geschichte Jesu als eine Geschichte des Scheiterns dargestellt und die Leute haben sowieso nichts begriffen. Du kämpftest tapfer gegen sie und gegen Staat und Industrie und die gesamte Meute, bis man an dir weil nichts verfing. Justizmord kurzerhand beging, es war genau wie heute. Die Menschen wurden nicht gescheit, am wenigsten die Christenheit, trotz allem Hände falten. Du hattest sie vergeblich lieb, du starbst umsonst und alles blieb beim Alten. Also Jesus, ein gescheiterter Idealist. Eine typische, wenn auch nicht so häufig vertretene Meinung. Dann die Mehrheit hält Jesus eher so für eine der größeren Persönlichkeiten der Geschichte, so mindestens auf Augenhöhe mit Mutter Teresa oder Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi selbst hat ja gesagt, Jesus nimmt in meinem Platz den Herzen eines großen Lehrers ein. Die Moslems verehren Isa als großen Propheten. Obwohl der Isa im Koran nur eine Karikatur des Jesus in der Bibel ist. Sogar die Kommunisten wollen auf Jesus nicht ganz verzichten. Das ist doch schon interessant. Also die Befreiungstheologie zum Beispiel, ein ganz klassisches marxistisches Konzept, hat Jesus als Motivator für den Klassenkampf vereinnahmt. Immer wieder. Und es gibt ein Plakat in dieser Bewegung, das heißt Karl Marx oder Jesus Christus? Fragezeichen. Und der Untertitel, Anhänger der Befreiungstheologie stehen nicht vor dieser Entscheidung. Also nicht Karl Marx oder Jesus, sondern Karl Marx und Jesus. Und von Che Guevara, dem kommunistischen Guerillaführer, der hat ja eng mit Fidel Castro in Kuba zusammengearbeitet, da gibt's ein Plakat, da sieht man seinen Konterfei nicht mit der vertrauten Baskenmütze, sondern mit einer Dornenkrone. Und das war von den Anhängern Ches als Lob gemeint. Der hat sich geopfert wie Jesus. Also es gibt viele sehr gute Meinungen über Jesus, auch bei denen, die ihn völlig falsch verstanden haben. Das ist das Meinungsbild. Und dann stellt Jesus den Jüngern die zweite Frage. Das ist Vers 15. Und jetzt bleibt die Zeit stehen. Da spricht er zu ihnen, ihr aber. Für wen haltet ihr mich? Und es ist so, als ob jetzt alle den Atem anhalten. Auf Petrus ist immer Verlass in solchen Situationen. Bei Petrus kommt irgendwann dann doch kein peinliches Schweigen auf. Er bricht das unter Garantie. Auch hier. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wie reagiert Jesus? Sagt Jesus endlich mal einer, der es kapiert hat? Nein, wie reagiert Jesus? Er sagt, Vers 17, und Jesus antwortet und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das ist hochinteressant. Jesus sagt, Simon, du bist zwar auch ein ganz normaler Mensch und er nennt ihn gerade hier nochmal mit seinem bürgerlichen Namen. Warum gerade hier? Um deutlich zu machen, ja, du bist auch ein ganz normaler Mensch. Du hast einen normalen Vater, Sohn des Jona. Und du kommst aus einer normalen menschlichen Familie. Herbert Meyer, Jonas Sohn. Und du hast nicht mal eine rabbinische Ausbildung durchlaufen. Aber du hast jetzt in dem, was du sagst, den völligen Durchblick. Warum? Weil mein Vater im Himmel es dir gesagt hat. Also diese Wahrheit konntest du nicht von deinem Vater Jona lernen, Jonas Sohn, nicht von irgendeiner menschlichen Instanz, sondern nur von meinem Vater im Himmel. Und er hat dir die Augen geöffnet und er hat dir das Herz geöffnet und sogar dein Herz von Matthäus 15, Vers 19 ist von Gott so geöffnet worden, dass du das jetzt verstehst. Und ihr Lieben, dieses Wunder geschieht bis heute. Das ist das Wunder, wenn einer Christ wird. Das ist das Wunder, wenn einer beginnt zu begreifen, wer Jesus ist. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Es ist noch nicht das ganze Bild da, es ist ja auch die Kreuzigung noch nicht gewesen. Wie gesagt, wir sind heute einfach in einer besseren Position. Aber das war das, was damals möglich war. Und das geschieht bis heute. Egal, was für einen bürgerlichen Namen und für eine bürgerliche Herkunft man hat. Ein Beispiel, was in meinen Augen ziemlich auch glaubwürdig ist, der Journalist Daniel Böcking. Der war schon stellvertretender Chefredakteur von Bild Digital. Das heißt, er hatte schon ein ziemlich erfolgreiches Leben auch hinter sich, in dem Jesus überhaupt keine Rolle spielte. Überhaupt keine. Und dann kommt er 2010 als Journalist mit drei großen Katastrophen in Berührung, die er als Journalist erlebt und die sein ganzes Lebensgebäude ins Wanken bringen. Das Erdbeben in Haiti, die Panik von Duisburg, wo 21 junge Leute totgetrampelt werden, und das Grubenunglück in Chile. 33 Bergleute nach 69 Tagen wie durch ein Wunder gerettet. Und das alles innerhalb relativ kurzer Zeit hintereinander. Und er ist immer da. Und in diesen aufgewühlten Wochen, hat Böcking dann hinterher geschrieben, begegnet er Menschen, die beten, die rechnen mit Gott, die haben die Katastrophe vor Augen und lesen die Bibel. Und die haben einen Halt, den er nicht kennt. Und jetzt fängt er an zu fragen, könnte das wahr sein? Könnte es Jesus wirklich geben? Könnte es wirklich sein, dass er der ist, der da, als der er da beschrieben wird? Und er beschreibt dann, wie er sich auf die Suche gemacht hat, wie er recherchiert, wie er selber in der Bibel liest, Kontakt zu Christen aufnimmt, denen seine ganzen Fragen stellt. Und er sagt, je länger er recherchiert hat, umso klarer wurde ihm, dass das nicht einfach nur eine religiöse Figur der Vergangenheit ist. Und dann haben ihn seine Recherchen irgendwann vor die Frage gestellt, wie stelle ich mich zu Jesus? Wie antworte ich ihm? Er hat kürzlich das nochmal so beschrieben, er hat gesagt, ich habe mich viele Jahre erfolgreich gegen den Glauben gewehrt. Doch als ich anfing, mich intensiver damit zu beschäftigen, lernte ich, ich konnte Gott nicht tot recherchieren. Im Gegenteil, je mehr ich las, desto vernünftiger und rationaler erschien mir die Vorstellung eines Gottes, der alles erschaffen hat. Und er beschreibt das so aus seiner persönlichen Sicht. Als mein Herz schon längst Ja zu Jesus gesagt hatte, folgt auch irgendwann der Verstand und ich wurde Christ. Also damit will er wahrscheinlich sagen, ich merkte schon, das muss wahr sein. Und dann hat sich für ihn das Mosaik zusammengesetzt und dann hat er begriffen, was das bedeutet, was Jesus für uns tat. Und dann hat er sich bekehrt. 2013 war das. Da sieht er, dass er vor Gott ein Sünder ist und dass es nur einen Retter gibt. Und dann hat er später ein Buch geschrieben über seinen Weg zu Jesus. Und er hat dieses Buch unter den Titel gestellt, ein bisschen Glauben gibt es nicht. Ein bisschen Glauben gibt es nicht. Es gibt nur ein Entweder oder, ein Ja oder Nein. Und genau vor dieser Entscheidung steht Petrus und stehen die Jünger in dieser Situation. Ein bisschen Glauben gibt es nicht. Und mit diesen Versen fragt Jesus das nicht nur den Petrus und den Böcking, er fragt das uns. Und jeder von uns muss sich fragen, habe ich schon mal so vor dieser Frage von Jesus gestanden? Und habe ich ihm Antwort gegeben. Und dann der Schluss. Ganz am Schluss öffnet Jesus den Blick seiner Leute weit über das Kreuz hinaus, weit über die Auferstehung hinaus, bis zu uns nach Hannover. Und damit schließen wir. Nämlich nach der Anerkennung der Gottheit Jesu in den Versen 13 bis 17 folgt in den letzten beiden Versen die Ankündigung der Gemeinde Jesu. Und das wollen wir uns noch angucken. Und dann haben wir es heute Vormittag geschafft. Petrus gibt dieses Bekenntnis. Leg dieses Bekenntnis ab. Du bist wirklich Jesus, der Christus, der Sohn Gottes. Und Jesus sagt, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, nicht irgendein Mensch, sondern mein Vater im Himmel. Und dann sagt Jesus, so Petrus, und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollten, dass er Jesus der Christus sei. Das ist das letzte komplizierte Stück. Und wenn wir das geschafft haben, denke ich, haben wir doch einiges von diesem Kapitel erfasst. Also, Petrus sagt zu Jesus, du bist Gottes Sohn. Und Jesus sagt zu Petrus, so, Petrus, ich sage dir jetzt auch etwas. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das ist das große Versprechen. Die Gemeinde ist unzerstörbar. Aber wir fragen, wer oder was ist dieser Fels? Da stehen nämlich zwei verschiedene griechische Begriffe. Petrus ist Petros. Und auf dieses Felsmassiv will ich meine Gemeinde bauen, ist im Griechischen Petra. Das wird in der deutschen Übersetzung nicht deutlich, das spielt aber eine ganz große Rolle, wie wir gleich sehen werden. Wir wissen, wie die römisch-katholische Kirche diese Stelle deutet. Die sagt, hier bekommt Petrus das Bischofsamt von Jesus übertragen und Petrus ist der Fels und alle Bischöfe stehen in der Tradition des Petrus und regieren die Gemeinde und alle weiteren Bischöfe sind gewissermaßen Nachfolger von Petrus und von denen werden dann wieder die Priester geweiht und so sind sie alle irgendwie mit diesem Anfang verbunden. Aber was sagt Jesus dem Petrus wirklich? Also er sagt, du bist Petrus, das heißt Petros, der Fels. Und diesen Namen hatte Jesus, ihr erinnert euch, dem Petrus bei der ersten Begegnung gegeben. Kann man Johannes 1,42 nachlesen. Damals war Petrus noch kein Fels, aber Jesus hatte schon gesehen, dass er aus ihm diesen Felsen machen würde. Ein Fels in der Brandung, einen treuen Zeugen, der am Ende für die Wahrheit Jesus starb. Und hier in Caesarea, ein halbes Jahr oder ein Jahr später wahrscheinlich, bestätigt Jesus den Namen. Du bist Petros. Und dann fährt er fort und auf diesen Petra will ich meine Gemeinde bauen. Und jetzt ist die Frage, worauf will Jesus seine Gemeinde bauen? Etwa auf Petrus selbst? Bezeichnen Petrus und Petra dieselbe Person? Nein. Denn zwischen diesen beiden Wörtern besteht ein großer Unterschied. Petros ist männlich, also Maskulinum und beschreibt einen größeren Stein. Und Petra ist weiblich, Femininum und beschreibt ein Felsmassiv, ein Gebirge, also viel größer, viel stärker. Das Haus auf dem Felsen, Matthäus 7. Oder Jesu Grab, Matthäus 27, war aus einem massiven Felsen gehauen. Da steht auch dieses Wort. Und Jesus benutzt hier offensichtlich ein Wortspiel. Er sagt, du bist Petros und meine Gemeinde werde ich auf diesen Petra bauen. Du bist ein Felsbrock, du bist ein Bröckchen gewissermaßen, aber das ist der große Felsblock. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist dieser Felsblock, dieser Petra, der so viel größer ist als der Petros? Es muss ja etwas sein, was größer ist als Petrus. Was könnte Jesus damit gemeint haben? Worüber haben die beiden gerade eben gesprochen? Du bist Jesus, der Sohn Gottes, der Messias. Das hatte Petrus ja bekannt. Und Jesus hat gesagt, mein Vater hat dir das offenbart. Und dann sagt er, ich sage dir auch etwas. Du bist Petros, aber auf diesem Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Auf dieses Felsmassiv. Und jetzt ist klar, was das Felsmassiv ist. Nämlich die Wahrheit, die du eben ausgesprochen hast. Dass Jesus der Messias ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Verstehen Sie? Es ist ganz logisch. Du bist Petros und auf diesem Petra, der größer ist als du, will ich meine Gemeinde bauen. Auf dieses Felsmassiv der Wahrheit, die du soeben ausgesprochen hast, dass Jesus der Herr ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Also nicht Petrus, das Felsbröckchen ist der Felsen der Gemeinde, sondern die Wahrheit, die Petrus eben stellvertretend für das Jüngertum ausgesprochen hat. Und dazu passt jetzt auch, dass Paulus später alle Apostel als Fundament der Gemeinde bezeichnet. Ist Ihnen das mal aufgefallen? Epheser 2, Vers 20. Da sagt Paulus, die Gemeinde ist erbaut auf den Grund der Apostel. Da steht nochmal ein anderes Wort, Themelios. Aber das meint im Prinzip das Gleiche. Die Gemeinde ist erbaut auf den Grund, auf das Fundament der Apostel. Warum sind die Apostel das Fundament, auf dem wir als Gemeinde erbaut sind? Sind die Apostel für uns gestorben? Nein. Haben die Apostel uns das Heil gebracht? Nein. Können die Apostel uns Sünden vergeben? Nein. Warum auf dem Grund der Apostel? Weil die Apostel die Wahrheit über Jesus, den Christus, den Sohn Gottes, verbürgen und durch Gottes Wort uns offenbaren. Deswegen erbaut auf den Grund der Apostel, das heißt auf den Grund der apostolischen Lehre, für die sie sich verbürgt haben. Auf diesem Felsen steht die Gemeinde Jesu. Das heißt, du bist nur Petros, aber auf diese Petra, auf diese Wahrheit, die du eben bezeugt und ausgesprochen hast, werde ich meine Gemeinde bauen. Und deshalb hat Luther über diese Stelle zu Recht gesagt, alle, die in das Bekenntnis des Petrus einstimmen, sind selber Petrusse. die das Fundament der Gemeinde stärken. Jeder, der dieses Bekenntnis ausspricht und weiterträgt, ist ein Petros, ist so ein Felsbröckchen, so ein Teil dieser Mannschaft, die auf dem Massiv der Wahrheit steht und die Botschaft in die Welt trägt, dass Jesus der Sohn Gottes, der Messias, der Retter ist. Auf dieses Fundament, auf diesen Petra, auf diese Wahrheit, die du eben ausgesprochen wirst, baue ich meine Gemeinde. Und ihr Lieben, dann ist auch klar, warum der Teufel die Gemeinde niemals zerstören kann, wie Jesus hier sagt. Weil er die Wahrheit von Jesus nicht zerstören kann. Der Teufel versucht das immer wieder mit allen möglichen Tricks. Der strategischste Versuch des Teufels, die Wahrheit von Jesus zu zerstören, war die Entwicklung der historisch-kritischen Methode, der ideologisch-philosophisch fundierten Bibelkritik, die nicht ein neutrales Instrumentarium ist, sondern die Umsetzung einer antigöttlichen Ideologie. Das war so ein Angriff des Teufels auf dieses Fundament. Die historisch-kritische Methode steht nicht für historische Forschung der Bibel. Wir haben auch historisch die Bibel heute erforscht, sondern steht für die Bevormundung der Bibel mit einem rationalistischen, philosophisch verengten Wirklichkeitsverständnis. Es kann keine Wunder gegeben haben, weil wir uns das nicht vorstellen können. Jesus kann nicht auferstanden sein, weil das heute vor unseren Augen nicht mehr geschieht und so weiter. Aber diese Wahrheit kann nicht zerstört werden. Es kann niemand verhindern, dass die Wahrheit über Jesus, den Retter, den Sohn Gottes, bis an das Ende der Zeiten getragen wird. Und ihr Lieben, das ist unsere Freude. Darum müssen wir uns auch um die Zukunft der Gemeinde Jesu keine Sorgen machen. Jesus sagt hier, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Das müssen wir auch noch kurz klären, da steht wörtlich, die Tore des Todesreiches werden den Sieg nicht davontragen. Die Tore des Hades werden den Sieg nicht davontragen. Und Luther hat dann übersetzt, die Pforten der Hölle. Wer hinter den Pforten des Totenreiches verschwunden war, hatte keine Chance mehr. Der konnte dem Klammergriff des Todes nicht mehr entkommen. Und Jesus sagt, du musst keine Angst haben. Gemeinde, du musst keine Angst haben, hinter den Pforten des Hades zu verschwinden. Ich gebe dir eine Bestandsgarantie, bis ich wiederkomme. So wie ich jedem Einzelnen, der zu Jesus gehört, eine Bestandsgarantie gebe und sage, der in euch angefangen hat, Philipper 1, Vers 6, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Und Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. So gebe ich auch meiner Gemeinde als Ganzes, sagt Jesus, eine Bestandsgarantie. Das heißt nicht, dass jede Ortsgemeinde bestehen wird, bis Jesus wiederkommt, aber die Gemeinde Jesu als Ganzen. Und Luthers etwas freiere Übersetzung ist ausgesprochen treffsicher, die Pforten der Hölle. Denn hinter der zerstörerischen Macht des Todes steckt immer der Teufel. Und er hat ein leidenschaftliches Interesse daran, die Gemeinde Jesu zu irritieren, die Gemeinde Jesu zu quälen, die Gemeinde Jesu zu beschädigen, die Gemeinde Jesu zu irritieren und alles zu tun, dass sie nicht im Segen arbeiten kann. Aber Jesus sagt, ihr müsst keine Angst haben. Was immer der Teufel anstellen wird, um die Gemeinde in die Knie zu zwingen, es wird ihm nicht gelingen. Ich baue meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Der Teufel kämpft auf verlorenem Posten. Der Teufel kann so ein paar Scheinerfolge unterwegs erringen, aber er kämpft auf verlorenem Posten. Und sogar seine tödlichste Waffe, der Tod selbst, wird die Gemeinde nicht aufhalten. Und auch das Martyrium, der Märtyrer, hat die Gemeinde nicht aufgehalten, sondern, wie das Wort zu Recht sagt, das Blut der Märtyrer wurde der Same der Kirche. Und warum können wir so sicher sein? Weil Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde auf dem Felsen der Wahrheit bauen, dass ich der Sohn Gottes bin und der Retter. Und dann gibt Jesus mit diesem Versprechen eine große Verantwortung. Das werden wir morgen ausführlicher behandeln, weil das in Matthäus 18, Vers 18 nochmal vorkommt. Deswegen können wir das jetzt relativ kurz zusammenfassen und nur andeuten. Dann diese Aussage, ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, Vers 19. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, wird im Himmel gelöst sein. Hier wieder Petrus stellvertretend, denn zwei Kapitel später wird es der ganzen Jüngerschar gesagt. Das bedeutet nicht, dass Petrus die juristische Macht über die Kirche erhält, sondern der Schlüssel, wir gucken das morgen nochmal an, ist auch nicht eine geheimnisvolle Sondervollmacht, die irgendwie sakramental weitergegeben wird, sondern der Schlüssel ist ein Bild für die Autorität der Jünger auf der Basis der Wahrheit. Das heißt, diese Autorität ist nicht begründet in uns selbst, nicht begründet in irgendeiner mystischen Vollmacht, sondern die Autorität der Jünger und der Gemeinde heute ist begründet in der Wahrheit, die Jesus in der Bibel offenbart. Und das heißt letztlich, als Christen dürfen und sollen wir vom Wort Gottes her beurteilen, was richtig und was falsch ist. was von Gott erlaubt ist und was von Gott verboten ist, was von Gott gewollt ist und was von Gott nicht gewollt ist. Wir dürfen sagen, das ist die Wahrheit und das ist die Lüge. Binden und lösen, aufschließen und zuschließen. Und wenn ein Atheist sagt, ich brauche keine Sündenvergebung, ich brauche keinen Gott, mit dem Tod ist sowieso alles vorbei, dann haben wir auf der Basis der biblischen Wahrheit zu binden und zu sagen, wenn du das glaubst, wie du es sagst, dann wirst du aufgrund dessen verloren sein in der Hölle. Das heißt binden. Kehre um. Denn das, was du glaubst, wenn du es so glaubst, wie du es sagst, bringt dich in die Verdammnis. Binden und lösen, wenn jemand seine Schuld bekennt und sagt, ich verlasse mich auf Jesus. Er ist mein Retter. Ich bitte ihn um Vergebung. Dann dürfen wir im Auftrag Jesu auf der Basis seines Wortes lösen und sagen, im Namen Jesu dürfen wir dir die Vergebung deiner Sünden zusprechen. Denn er hat gesagt, wer seine Sünde bekennt, dem wird sie vergeben werden. Das bedeutet binden und lösen. Vom Wort Gottes her, in der Autorität des Wortes Gottes und nicht in unserer Autorität. Das ist die große Verantwortung, die die Gemeinde Jesu bis heute hat. Das große Versprechen, die große Verantwortung und dann am Schluss Vers 20 der große Plan, nämlich das ganze Evangelium. Auf den ersten Blick irritiert uns das. Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollten, dass er, Jesus, der Christus sei. Man könnte von der Sache her in Klammern einfügen, sie sollten noch niemandem sagen, dass er der Christus sei. Der Herr hat das Ziel ja fest im Blick. Es liegt in Jerusalem, wohin er dann in Matthäus 19 endlich aufbrechen wird. Und dann wird der Herr die letzten Schritte zum Kreuz hin machen. Und ab Kapitel 19, also ab den nächsten Bibeltagen, geht es dann gen Jerusalem. Und bis dahin, und das werden wir heute Nachmittag bei Johannes Pflaum sehen und morgen nochmal in der Predigt über Matthäus 18, bereitet Jesus seine Jünger ganz gezielt drauf vor. Das ist jetzt wie ein Trainingscamp für die sich zuspitzenden Herausforderungen. Und dann wird der Herr die letzten Schritte zum Kreuz hin machen. Dann wird er vollenden, was Jesaja 53 angekündigt hatte. Dann wird er triumphal den Tod überwinden. Und dann wird er die Jünger in einem letzten Crashkurs auf ihre Mission vorbereiten. Und dann wird in den letzten Versen des Matthäus-Evangeliums der Startschuss zur Weltmission erfolgen. Das wird alles kommen. Aber jetzt ist es noch nicht so weit. Deswegen tragt das jetzt mit euch. Lasst uns Schritt für Schritt vorangehen. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo ihr damit in die Öffentlichkeit gehen werdet und es vor aller Welt zu bezeugen. Wir kommen zum Schluss. Ihr Lieben, es war eine heilige Stunde, die Jünger dort in Caesarea erlebt haben. Wir wissen nicht, wie lange das gedauert hat, mehrere Tage. Aber das war, so macht Matthäus deutlich, der Punkt, nachdem es dann kein Zurück mehr gab. Jesus nimmt seine Leute mit raus, konfrontiert sie mit der Frage aller Fragen. Und dann wird das geklärt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann gibt Jesus schon in Caesarea Philippi, dort in dieser einsamen Gegend, den Ausblick darauf, dass er seine Gemeinde gründen wird. Und sie sind dabei. Und Petrus, ja, er ist danach noch oft gestolpert. Wir werden heute Nachmittag schon sehen, ab Vers 22, schon wieder das erste Mal, dass er total daneben haut. Man sagt sich, meine Zeit, nachdem er das gesagt hat. Tja, Leute, so sind wir. Es wird sogar noch die Verleugnung kommen, aber Jesus hält ihm fest. Er hält ihm fest und er hält uns fest. Und jetzt stellt euch das vor zum Schluss. Ein kleiner Trupp dort am Fuß des Hermon. Vielleicht ein kleiner Kreis um die jüngere Schar noch herum. Und sie müssen noch mal rein nach Galiläa und dann Jerusalem wird ja noch viel schlimmer werden. Und heute sitzen wir hier in Hannover. Im Jahr 2018 und loben diesen Herrn und folgen diesem selben Jesus und verkündigen sein Evangelium. Es ist unvorstellbar. Aber wir stehen genau in dieser Linie und überlegt mal, wie sich Jesus durchgesetzt hat. Kein normaler Marktforscher hätte dieser Truppe irgendeine Chance gegeben. Und was ist der Grund? Was ist der Grund dafür, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, dass wir heute singen und Jesus mit unseren Liedern loben und für seine Wahrheit eintreten? Der einzige Grund ist Jesus. Selbst der Spiegel, dem man ja nun nicht nachsagen kann, allzu bibelfreundlich zu sein, hat, und damit schließe ich, hat im November 2017 ein Themenheft herausgegeben in der Reihe Spiegelgeschichte unter der Überschrift Das Christentum, die erfolgreichste Religion der Welt. Sogar der Spiegel hat das zugegeben. Natürlich, seine Messinstrumentarien sind nicht so differenziert, dass er das Geheimnis wirklich ergreifen könnte. Aber er hat das erstmal rein äußerlich festgestellt, die erfolgreichste Religion der Welt. Und man merkt, in diesem Heft kämpfen die Autoren mit der Frage, was denn diese Erlösungsreligion so attraktiv gemacht hat, wie sie sich denn durchsetzen konnte auf dem Markt gewissermaßen. Da ist ein Oxforder Historiker, Frank O'Pan, der so einen Erfolgsstrang darin sieht, dass Jesus einen Widerhall auslöst. Er sagt, die Menschen, die ihm folgten, fühlten sich verwandelt und das beeindruckt sie. Und sie robben sich da so ran und können es doch nicht erfassen. Und schon in Apostelgeschichte 17, Vers 6, in dieser griechischen Weltstadt Thessaloniki, heißt es ja, Paulus gegenüber, diese Leute versetzen die ganze Welt in Aufruhr. Damals war es noch nicht so weit, aber es ist dann wirklich so gekommen. Was ist die Erklärung dafür? Jesus. Und deswegen ist viel einleuchtender als die Erklärung des Spiegels, jene, die einen General, ein Kaiser gegeben hat, den der Spiegel bestimmt gerne interviewt hätte, wenn es den Spiegel damals schon gegeben hätte, nämlich Kaiser Napoleon. Und mit seinem Zitat schließe ich. Der ratlos staunt vor der offenkundigen Macht Jesu Christi stand und der in einem der vielen Gespräche mit seinem gläubigen General Bertrand Folgendes sagte. Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben große Reiche gegründet. Aber worauf beruhen diese Schöpfungen unseres Genies? Auf Gewalt. Jesus hingegen gründete sein Reich auf Liebe. Und zu dieser Stunde würden Millionen Menschen für ihn sterben. Ich habe zwar auch große Menschenmengen zu enthusiastischer Anhängerschaft bewegt, sagt Napoleon so in der ihm eigenen Bescheidenheit. Und er sagt, sie wären auch für mich gestorben. Aber hierzu musste ich präsent sein mit dem elektrisierenden Einfluss meiner Blicke, meiner Worte, meiner Stimme. Wenn ich die Menschen sah und zu ihnen sprach, dann entzündete ich in ihnen die Flamme der Hingabe. Aber Jesus zieht durch einen geheimnisvollen Einfluss, auch wenn bereits 1800 Jahre vergangen sind, so sehr die Herzen der Menschen zu sich hin, dass Tausende auf ein Wort hin für ihn durch Feuer und Flut gehen würden und ihr eigenes Leben nicht achten. Und dann weiter, ich suche vergeblich in der Geschichte etwas, das Jesus gleich ist oder dem Evangelium nahe kommt. Weder Geschichte noch Menschheit noch die Jahrhunderte bieten mir etwas, mit dem ich es vergleichen kann oder erklären kann. Alles ist hier außerordentlich. Und dann sagt Napoleon, ich selbst aber sterbe vor der Zeit. Und mein Leib wird der Erde wiedergegeben werden, damit ihn die Würmer fressen. Das ist das Ende des großen Napoleons. Welch ein mächtiger Abstand zwischen meinem tiefen Elend und dem ewigen Reich Christi, welches gepredigt, geliebt, gepriesen und über die ganze Erde ausgebreitet wird. Zitat Ende. Und wir wollen auch zu denen gehören, die Christus preisen und ehren und in der ganzen Welt ausbreiten. Denn er hat auch uns gerufen und auch uns gefragt, wer sagt ihr, dass ich bin? Und was ist deine Antwort? Herr Jesus Christus, wir stehen staunend davor, wie du deine Gemeinde gründest und baust und wie du mitten in dieser Welt alles getan hast, alles vorbereitet hast. Und wir stehen staunend vor diesem Wunder, dass du durch dein Wort und weil du auferstanden bist und lebst und zu unseren Herzen redest, dass du durch die Jahrhunderte hindurch nicht aufgehört hast, deine Gemeinde zu bauen. Und dass du die Antwort aller Antworten bist, Herr. Dass du der Erlöser bist, der Herr, der Retter. Und dass wir zu dir finden durften, Herr. Und dass wir als deine Gemeinde 2018 dir nachfolgen dürfen und dich loben dürfen, Herr. Das ist unfassbar und wir danken dir dafür. Halt uns fest bei dir, Herr, und gib, dass wir treue Zeugen deiner Wahrheit sind. Und Herr Jesus, wenn unter uns der eine oder andere sein sollte, der dieses Jahr noch nicht so zu dir gesprochen hat, dann bitten wir dich, dass du zu seinem Herzen sprichst und dass er nicht eher Ruhe findet, bis er sein Leben in deine Hand gelegt hat. Dir sei alle Ehre. Amen.